Patrick, du hast vor mittlerweile knapp 10 Jahren ja einen Text in der Zeitschrift Extrablatt veröffentlicht, Music of the Living Dead, die Angleichung von Leben und Tod im Brutal Death Metal. Als ich den Text damals gelesen habe, war ich sehr fasziniert, weil sich da einerseits jemand offensichtlich sehr gut mit einer bestimmten Subkultur auskannte und da sehr genau gehört hat und auf der anderen Seite aber ganz subkulturuntypisch vielleicht sich auch um eine begrifflich-philosophisch-ästhetische Reflexion von diesem Genre bemüht hat. In dem Artikel erfährt man auch, dass du selbst aktiv gewesen bist in der Death-Metal-Szene. Was war denn für dich dann eigentlich Anlass, so einen Text zu schreiben?
Also es gibt zwei Anlässe. Also einmal ist dieser Text ja in dem Extrablatt erschienen, das unsere Todesausgabe ist. Also da hatten wir zum ersten Mal versucht, in diesem Redaktionsrahmen uns materialistisch mit dem Tod zu beschäftigen und dann dieses Thema aber von verschiedenen Perspektiven her aufzugreifen. Und tatsächlich haben mich dann damals die Genossinnen gefragt, möchtest du nicht einfach mal über die Musik schreiben, die wir alle so komisch finden? Und von der wir nicht ganz genau wissen, warum du das eigentlich machst. Und ich hatte aber auch, das ist der eine Punkt, da habe ich gesagt, ja, habe ich auf jeden Fall Lust zu. Und warum ich da Lust zu hatte, ist, weil ich definitiv in dieser Szene, ich habe die Musik halt gemacht und mir hat das auch immer sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe selber nicht genau begriffen, was mir eigentlich Spaß macht, weil während ich gleichzeitig weiß, die Szene ist mir suspekt, die Leute, die da sind, sind mir suspekt und ich wollte das Ganze mal begrifflich einholen. Was passiert da eigentlich in der Musik? Was ist der Genuss in dieser Musik? Und was hat es eigentlich mit diesem ganzen Abfeiern der Virtuosität eigentlich zu tun? Was kann man da begreifen? Und zu der Zeit habe ich mich, und das wäre jetzt glaube ich noch die zusätzliche dritte Perspektive, hatte ich mich zum ersten Mal ein bisschen mit der ästhetischen Theorie beschäftigt und wollte halt dann auch mal so ein popkulturelles Phänomen auf einer weiteren Bedeutungsebene halt greifen. Was drückt sich da auch an Gesellschaftlichem aus? Ne? Also was drückt sich da für eine Form von Subjektivität aus? Beziehungsweise die Konflikte in einer gewissen Persönlichkeitsstruktur, die da irgendwie ambivalent genossen werden. Das wollte ich rauskriegen und natürlich auch einerseits mein eigenes Hobby zu verstehen. Wobei ich damals schon damit aufgehört hatte. Also 2013 war, glaube ich, 2012 hatte ich dann auch aufgehört, da zu spielen. Also meine richtige Phase war so von 2005 bis 2011. Ja.
Ich habe in meiner frühen Jugend so eine sehr ausgeprägte Metal-Phase gehabt. Also ich kenne ein paar von den Phänomenen, die du in diesem Text über Brutal Death Metal beschreibst. Es gibt aber sicher einige Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gar nicht so vertraut damit sind, auch wenn sie so ein Stichwort hören wie Brutal Death Metal. Wie würdest du denn dieses Genre ganz grundlegend definieren?
Grundlegend, also ich kann es auch ein bisschen geschichtlich eingreifen und dann ein paar Charakteristika einfach nennen. Also grundlegend kommt, ist das ja nochmal eine Unterform vom Extreme Metal und Extreme Metal ist ja aus in den 90ern aus dem Heavy Metal hervorgegangen. Ne, man kennt dann diese klassischen Begriffe wie Thrash Metal, wo man Slayer und Metallica drunter verordnet oder Black Metal, wo man Mayhem und Venom und sowas sagt und Death Metal wie ja eben Death oder Immolation. Das waren sie in den 90ern die Phänomene, die aus dem Heavy Metal hervorgegangen sind. Über, und das ist das Entscheidende, über eine Betonung des Pulses, das ist dieses musikalische Raster. Und das hört man beim Thrash Metal schon im Namen, da hat sich dann einfach so eine Schnelligkeit eingesetzt, die durch die Betonung der Schläge des musikalischen Rasters, dass man normalerweise nur kopfnickend immer so mitgeht, ne? So ein Rhythmus hat einen Sekundenzeiger, das hat aber dann so die Entwicklung des Extreme Metals nach vorne gebracht. Und das Schlagen kommt dann schon beim Thrash Metal im Begriff des Namens schon vorher heraus. Und im Brutal Death Metal, da kann ich einmal ganz ganz konkret sagen, was es ist. Also es zeigen sich im Allgemeinen durch hohes Grundtempo, viele Tempo- und Taktwechsel, eine Schichtung verschiedener Tempi, kontrastierende Elemente sowohl klanglicher, aber rhythmischer und dynamischer Natur, eine ausdifferenzierte technische Fähigkeit an den Instrumenten, ich würde sogar eine ausdifferenzierte, also wirklich bis zum Ende hin differenzierte technische Fähigkeit behaupten und das Absinken, und das ist dann nochmal ein Punkt mehr zum Extreme Metal, das Absinken der Gesangsstimme, wirklich unverständlich gegrölte, gegrunzte, gesnarlte, gegurgelte Tiefen. Und was entscheidend ist, die Abkehr von einer Vokalmelodik hin zu einer perkussiven Melodik. Also das ist alles sehr schlagig wird die Musik. Und beim Brutal Death Metal wird dem Ganzen einfach noch einen draufgesetzt. So, ne? Also man hört gar keine Stimmen mehr, man hört gar keine Texte mehr, obwohl immer behauptet wird, da gibt es noch welche. Und es wird alles noch viel schneller. Genau. Und es gibt, das ist ein wichtiger Punkt, im Brutal Death Metal, der eher aus dem amerikanischen Kontext kommt und nicht aus dem schwedischen Death Metal, wo eine Hardcore-Szene-Einschlag ist, wo es dann diese Slam hat, diese neben der absoluten Beschleunigung der Musik noch so diese Einbrüche von ganz langsamen, schlagenden, stampfenden Parts gibt. Ja, das würde ich sagen, sind so die Spezifika erstmal grob vom Brutal Death Metal.
Jetzt ist ja der Blick von außen auf so eine Subkultur wie Brutal Death Metal oftmals davon geprägt, dass dann so gesagt wird, ja, das ist ja nur das reinste Getresche und Gekeife, was es sicher ja vielleicht auch irgendwie ist. Aber du machst in deinem Text eben stark, Brutal Death Metal ist von hoher technischer Versiertheit geprägt. Und du sagst auch, die Musiker von diesen Bands, die müssen so ein bisschen auf den Alkoholexzess vor dem Konzert oder während des Konzertes verzichten, um das eben durchzuhalten, um diese Skills, die da abverlangt werden, tatsächlich auch leisten zu können. Wo spiegelt sich denn diese technische Versiertheit auf der musikalischen Ebene? Also was ist das technische Versierte, das du da so hervorhebst?
Ja, also du sagst richtig, dass also ich würde erstmal, ein wichtiger Punkt ist definitiv, ja, man braucht eine körperliche Fitness, um überhaupt das musikalische Material, wie es in Brutal Death Metal dargelegt ist, überhaupt spielen zu können. Als ein Beispiel, die Geschwindigkeiten sind so 260 bis 300 BPM und Schlagzeuger machen mit der Double Bass dann so um die 1000 Schläge innerhalb, könnten sie in einer Minute spielen. Ne? Oder ich habe hier mal ein Beispiel, jetzt nur mal, also was mit dieser Betonung des Pulses in Brutal Death Metal einhergeht, ist, und das hört man nicht wirklich, wenn man sich dann nicht mit beschäftigt und das musikalische Material nicht sichtet, also eben die Tabulaturen sich anschaut, das ist, obwohl das alles sehr monoton klingt, eine krasse Aufladung mit Tonmaterial gibt. Also es gibt halt eine krasse Melodisierung durch ein Anhäufen von Tönen in verschiedenen, also von Tonmassen. Wenn man zum Beispiel hier, es gibt einen Song von Despondency von meiner Band damals, also das ist aber das prägnanteste Beispiel, was mir eingefallen ist. Da gibt es zum Beispiel pro Sekunde, also 48 Schläge auf der Gitarre in 6 Sekunden. Also es gibt halt eine hohe, immense, schnelle Verlaufsform von Riffs, wo dann nicht mehr der tonale Funktionszusammenhang die Grundlage bildet, sondern nur noch die Beschaffenheit des Griffbretts, auf dem man wirklich von vorn bis hinten durchrennt, in einer wirklich krassen Art und Weise, wodurch dann natürlich nochmal die Perkussivität, also das Schlagende jedes Instruments sich durchsetzt, aber gleichzeitig halt diese krasse melodische Aufladung, die man aber nicht als die konkrete Melodie, melodische Aufladung hört, sondern als etwas wirklich Schwimmendes, Rauschendes und Schlagendes, was ich dann ja auch in meinem Text und auch dann ja in meinem Vortrag dann auch interpretiere, was das dann bedeutet, was wird da für eine Bewegung überhaupt irgendwie affirmiert, ja.
Als ich deinen Text jetzt nochmal gelesen hatte, da fand ich es sehr überraschend, da ein Stichwort dort doch zu finden, das ja im Grunde auch sehr wichtig gewesen ist für den bisherigen Verlauf der Reihe Kunstspektakel und Revolution, innerhalb der du ja auch sprechen wirst, nämlich das Stichwort von der Atonalität, wo man ja jetzt erstmal denken könnte, okay, Atonalität, das beschreibt eine bestimmte Weise des Komponierens, ausgehend von Arnold Schönberg und anderen, serielle Musik. Ganz nüchtern kann man ja erstmal sagen, das heißt, es gibt nicht die Fixierung auf einen Grundton innerhalb der chromatischen Tonleiter, sondern die 12 Töne der Oktave, die haben kein festgefügtes Schema, dem sie dienen müssen. Jetzt würdest du sagen, du findest das auch im Brutal Death Metal wieder, was ich nachvollziehbar finde, erstmal, weil ja Dissonanzen hörbar sind, trotzdem ganz explizit, wo ist da das Prinzip der Atonalität zu finden?
Ja, ich habe ja, du hast recht, ich habe es in meinem Text geschrieben, dass die Riffs und die Töne der Riffs halt atonal organisiert sind, habe aber gleichzeitig vermerkt, dass es nichts anderes bezeichnet als den Verlust des Grundtons. Ne? Also es gibt damit ist kein Bezug zu atonalen, zu neuer Musik von Schönberg aufgemacht, sondern erstmal nur, es gibt keine Orientierung am Grundton und das ist für mich deshalb wichtig, um das im musikalischen, musikgeschichtlichen Hintergrund einzuordnen, dass zum Beispiel die Form im Heavy Metal, aber auch im Death Metal und Thrash Metal immer noch sich an einem Grundton orientiert haben und damals halt ganz krass auf Kirchentonleitern zurückgegriffen haben. Und im Brutal Death Metal ist halt diese Orientierung an einem Grundton einfach aufgebrochen, weil es die gar nicht mehr braucht, weil es tatsächlich nur noch darum geht, halt so viele Töne wie möglich halt in einem bestimmten Zusammenhang rauszuhauen. Das war ein Punkt meiner Atonalität. Also nichts Größeres als im Grunde nur die Befreiung der Einzeltöne von diesem Grundton und diese Befreiung der Einzeltöne und deren Reihung und deren melodische Aufladung bei gleichzeitigem Nichthören der Melodie, das wird dann auch wieder ein Punkt sein, was das eigentlich bedeutet. Also was für eine Form von Befreiung gibt es hier, die auch eine spiegelt, die Menschen im Spätkapitalismus halt als Schicksal irgendwie erfahren. Also die Befreiung, die eben nicht zu einer Emanzipation geführt hat, während man ja eine atonale Musik als etwas Tonbefreiendes begreift und es etwas Emanzipatorisches gedacht wird. Aber in diesem Fall ist es genau das Gegenteil, würde ich sagen.
Warum es genau das Gegenteil ist, darauf können wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen, wenn es so um dieses Subjekt des Brutal Death Metal geht. Ich würde trotzdem vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen und zur technischen Versiertheit zurückkommen. Da liegt ja eben auch der Aspekt des Technischen drin, beziehungsweise gibt es in der Musik von Brutal Death Metal sowas Mechanisches, zum Beispiel erzeugt durch die Trigger-Module am Schlagzeug, die ja dazu führen, dass quasi es so eine ganz gleichmäßige Härte im Schlagwerk gibt, was tatsächlich auch so einen sehr mechanischen Klang hat. Und du betonst aber in deinem Text, dass es da nicht diese Ausschließlichkeit des Mechanischen gibt, sondern immer einen Zusammenhang oder ein Verschmelzen von Mechanischem und Organischem. Wo findest du denn dieses Verschmelzen in der Musik wieder?
Also ich kann das mal an zwei Beispielen festmachen. In meinem Vortrag mache ich das dann auch an allen Einzelstimmen des Ensembles, aber jetzt hier erstmal nur an den Drums und an den Stimmen zum Beispiel. Und wenn man sich dann anschaut, also du hast ja schon richtig gesagt, das Trigger-Modul, was das eigentlich macht, ne? Also ich habe ziemlich lange mir immer nur die Drums angehört, richtig, richtig lange, um herauszufinden, wie das eigentlich klingt. Und ich hatte dann dieses Bild im Kopf, das von einem Stück Leder, das man damals, als man kleiner war, in sein Vorderrad geklemmt hat, um halt so einen Motorsound sich zu imaginieren. Und so ähnlich klingt halt auch eine Double Bass. Also es gibt keinen räumlichen Klang mehr der Fälle. Es ist alles sehr enträumlich, alles sehr dicht und gleichzeitig. Und das ist der richtige Punkt mit dem Trigger-Modul. Gerade weil man ein Trigger-Modul braucht, weil sonst hörte man bei der Schnelligkeit auf der Double Bass ja nur so ein leichtes Streicheln, weil es viel zu viele Schläge sind, ist dieser Sound halt auch, will ich dann ja auch intensiv gestaltet, und der geht halt nicht in einem reinen Maschinenklang, also wie Metall jetzt, wie man im Techno halt so metallische Schläge hat, sondern in so einem Sound auf, der zwar die Gleichförmigkeit garantiert, aber den Eigencharakter, um den Korpus der Drums kassiert ist, aber den Klangcharakter, dass es was Fälliges hat, dass es jetzt etwas, dass da noch irgendwas Organisches drin ist, das wird meines Erachtens beibehalten. Und auch in den Stimmen bricht manchmal bei gleichzeitigem totalen verzerrten Sound, der dann erinnert an Maschinenwölfe, die stottern, oder an wirklich schwere Grabsteine, die verschoben werden in einem rhythmischen Gestus, dass da immer mal wieder was Organisches durchbricht. Also genau, bei dem Drums, weil ist das halt der spezielle Sound der Double Bass. Und beim Gesang ist es bei gleichzeitiger totalen Verstelltheit des Menschlichen, dass da immer wieder was reinbricht, was irgendwas Organisches ist. Manchmal klingt es auch wie so ein Gurgeln. Dann gibt ja auch zum Beispiel, also was an was Organisches erinnert wird, was auch von einem Sänger von der einen Band Guttural Secrecy, die ich mir auch ziemlich oft angehört habe, sogar so als so beschrieben wird, also was er da macht, ist als gegurgeltes Vaginalsekret zum Beispiel. Es gibt da wo sich schon diese ganze Frauenfeindlichkeit ankündigt, die ja auch deren Spezifikum dieser Musikrichtung ist. Da waren so Punkte, und auch bei den Slam-Parts, das kann man dann aber auch nochmal beim Vortrag dann weiter ausholen, so Punkte, wo es nicht darum geht, nur in einer reinen Maschine aufzugehen, sondern eher darum geht, dass man als Nicht-Maschinelles sich an eine Maschine anpassen kann und darüber halt so eine Erhöhung und eine Emanzipation von Natur irgendwie sich einholt und dann natürlich die Produktionsbedingungen insofern zum Subjekt hin, wie schnell man da spielen muss, weil schneller kann man das nicht mehr mit Körpern spielen, dann müsste man wirklich dann nur noch Drumcomputer benutzen, was ja übrigens einige Bands dann auch machen, wenn sie schneller als 300 BPM spielen wollen. Also da ist so eine Entfunktionalisierung des Körpers einerseits bei der Spielweise und dann vom Sound her, die was etwas Mechanisches hat, aber gleichzeitig nicht darin aufgehen will. Sonst ginge nämlich eben dieses Moment verlustig, dass es halt Menschen sind, die das auch drauf haben. Ein abschließender Punkt, nicht umsonst wird immer gesagt, all vocals are without effects. Also es geht darum, dass es eine menschliche Beherrschung ist, die da gehört wird. Ja.
Jetzt hast du im Laufe unseres Gesprächs immer wieder schon angedeutet, deine Vermutung oder deine These, die du auch belegst in dem Text, dass du sagst, das, was da im Brutal Death Metal zum Ausdruck kommt, hat was zu tun mit Tendenzen innerhalb des Kapitalismus. Und dazu vielleicht auch nochmal ein Blick eben auf den Titel deines Textes, Music of the Living Dead. Du konstatierst, dass es im Brutal Death Metal eine Angleichung von Leben und Tod gibt und ja gleichzeitig ein Subjekt, das einen Umgang mit dieser Angleichung sucht. Also das vielleicht als Frage, warum sind Leben und Tod so nah im Brutal Death Metal?
Ja, das ist natürlich die umgreifende These des ganzen Textes. Ich versuche mal auf zwei Schritten einzuholen. Also meine grundlegende These ist ja, dass rein spielerisch, das ist ja quasi über die Begründung, die ich entfalte, rein spielerisch ist eine eine Anpassung an den abstrakten Fortlauf von Zeit geht. Also diese Gleichförmigkeit mache ich sehr stark und dass es da eigentlich um so eine sinnlose Bewegung um ihrer selbst willen geht und wo es also keinen äußeren Zweck mehr der Bewegung gibt. Und dann gibt es bei Adorno eben diesen Punkt mit der organischen Zusammensetzung des Individuums, dass im Kapitalismus die Menschen durch ihre Funktionalisierung immer weniger Selbstzweck und immer nur mehr Funktion werden. Dass aber gleichzeitig darin sogar Momente, die der Funktionalisierung des eigenen Körpers widersprechen würden, sogar auch schon so zu einem Einsatz kommen, das mache ich dann auch beim Brutal Desmond, wo die Brüche selbst Funktion haben, zum Einsatz kommen, dass da so, dass die, selbst die Momente, die der Funktionalisierung widersprechen würden, situationsgerecht zum Einsatz kommen. Also das ist ja der Begriff dieser organischen Zusammensetzung des Individuums, dass es immer weniger Selbstzweck wird. Und bei Port gibt es ja auch den Gedanken, während die Gesellschaft die immer mehr zweite Natur ist oder zweite Natur geworden ist, werden die einzelnen Subjekte zu einem Doppelwesen, nämlich als totale Natur, weil sie eben keinen Selbstzweck mehr hat, also keinen Vernunftbegriff mehr über sich hinausgehende Zwecke setzen kann und dadurch total mechanisierte Natur wird. Und weil das aber gleichzeitig, das könnte man als einen Prozess ans Tote, ans Leblose, das macht Adorno ja auch immer mal wieder, begreifen, natürlich immer nur metaphorisch, und wir sind dazu gezwungen, uns dem Tod ja metaphorisch und begrifflich zu nähern, würde ich sagen, das ist unter dem Kapitalismus gleichzeitig dieser Prozess der Funktionalisierung, also das Aufgeben des Lebendigen, was noch für sich stehen könnte, was einen Selbstzweck setzen kann und gleichzeitig aber auch nicht in Funktionalisierung aufgeht, auf einen Zweck, der nicht mal von den Menschen selbst gesetzt ist. Gleichzeitig hängt dieser Prozess aber ja an der Reproduktion des Lebens. Also man ist halt irgendwie dazu gezwungen, denn das mitzumachen, um sein Leben zu garantieren. Also gibt es, um sich sein Leben zu garantieren, eine Angleichung an diese Leblosigkeit, die vom Kapital erzwungen ist. Und das ist so ein bisschen mein Punkt, dass ich in diesem Brutal Desmond diese Anpassung, dieser Zwang, sich selbst zu funktionieren, einerseits ausgedrückt wird, andererseits auch irgendwie selbst nochmal reproduziert wird, aber in Ambivalenz, wo sie es immer wiederum scheitert. Also dass diese Anpassung nicht immer ganz gelingt. Und da, wo sie gelingt, auch ein Scheitern einsetzt, weil man dann immer wiederum total Natur ist, während man sich ja eigentlich über Natur erheben wollte. Oder es ganz einfach zu sagen, ganz abschließend, wie die Riffs letztendlich in so einem blinden Fortlauf, in so einer Selbstbewegung aufgehen. Und es gibt eine Textzeile von Skinless, das heißt Life sucks and then you die. Also es gibt nur Verlauf und dann ist alles zu Ende. Genau, wie diese Riffs für den blinden Fortlauf stehen, so gelten auch die Subjekte im Grunde für die Verwertung des Werts auch nur als lebende Tote. Und da habe ich versucht, dieses musikalische Material mit dieser Subjektivität in Zusammenhang zu bringen. Und genau diese Anpassung und diese Beherrschbarung des eigenen Selbst, mit dem wir vom brutalen Subjekt ambivalent genossen, das ist so meine These, ja.
Nun kommt ja da dann noch so eine ideologische Krux dazu, nämlich, dass es im Brutal Death Metal nicht nur eben sozusagen diese Angleichung von Leben und Tod gibt oder das nachvollzogen wird in einer ganz spezifischen Art und Weise, sondern diese Todesnähe hat ja gleichzeitig ganz klar eine aggressive Schlagseite und in den Texten und auf den Plattencovern richtet sich diese Aggression ja ganz oft gegen Frauen, was du auch schon angesprochen hattest. Oft ist das ja so verkleidet in so fiktive Szenarien von so Horrorfilmen oder so Science-Fiction-Szenarien, aber man muss es ja trotzdem ganz klar sagen, dass da im Grunde sehr brutale Vergewaltigungsfantasien ausgelebt werden. Dass das so ist, ist wahrscheinlich kein Zufall. Warum geht es denn deines Erachtens beim Brutal Death Metal so zielstrebig auch in diese Richtung?
Ja, das habe ich auch versucht, halt irgendwie einzuordnen mit der Spielweise und in diesem ambivalenten Genuss der Anpassung an den Puls, beziehungsweise sich da auch über Natur zu erheben. Und gleichzeitig hatte ich ja gerade schon gesagt, dass diese Anpassung ja insofern scheitert in ihrer Absicht, sich über Natur zu heben, nämlich da, wo sie halt gelingt wird und dann man selbst zur Maschine dann wird, wird man auch gleichzeitig zu totaler Natur, also gefügiger Natur, mit der man sich dann gleich macht. Und das ist natürlich im Narrativ von Männlichkeit erstmal die Frau. Gleichzeitig erfährt man natürlich diese Widersprüchlichkeit, zumindest unbewusst ist mein Punkt, dass das eigene Begehren nicht das verspricht, was man denkt, was man am Ende rausbekommt durch diese Selbstfunktionalisierung und gerät dann selbst mit sich in einen Widerspruch. Und auch gilt die Frau im männlichen Narrativ, im Männlichkeitsnarrativen auch als der Widerspruch per se. Meine These ist, meine Deutung ist, dass diese Selbstfragmentierung des männlichen Subjekts im Versuch, über sich hinauszugehen und sich über Natur zu heben, so eine Verweiblichung im Sinne eines männlichen Narrativs natürlich einhergeht, die unbewusst versucht wird, loszuwerden, indem man sie halt auf Frauen dann projiziert und dann sie symbolisch auf diesen Plattencovern halt da auch zerlegt. Und das ist auch der Punkt. Also es ist nicht nur reine Vergewaltigungsfantasie, das ist noch zu abstrakt, sondern es geht auch ganz oft darum, sie zu zerschneiden und in Einzelteile zu zerlegen. Das ist zum Beispiel ganz plakativ. Bei Gashville's Secret, die immer sieht, gibt es ganz viele Frauen, die irgendwie zersägt und in Einzelteile, also fragmentiert sind und damit wiederum sich da das Subjekt, das Männliche, versucht, das wegzutragen, was es an sich selbst vielleicht unbewusst genießt, was aber auch den ambivalenten Genuss, beziehungsweise den Genuss, sich über etwas selbst zu erheben, auch irgendwie versaut und dafür muss dann am Ende irgendwie die Frau büßen. Das ist so meine These.
Das ist im Grunde ja ein sehr ernüchterndes Resultat und vielleicht, wenn wir davon ausgehend nochmal zum Anfang unseres Gespräches zurückgehen, wo du gesagt hast, du hast sozusagen einen sehr großen Spaß gehabt daran, diese Musik zu machen und diese Musik zu hören. Gleichzeitig war ja aber auch der Ausgangspunkt der Reflexion, dass dir viel daran suspekt gewesen ist. Jetzt sozusagen bist du dem nachgegangen, hast versucht begrifflich daran zu arbeiten und ja sozusagen kommst eben zu diesem sehr ernüchternden Resultat. Gibt es trotzdem was am Brutal Death Metal, wo du sagen würdest, das ist irgendwie interessant und das ist auch zu bewahren und das ist was, was irgendwie ja nicht aufgeht in dem, wo wir jetzt am Ende angekommen sind quasi?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich damit schwer, zu etwas zu sagen, ob da was zu retten gilt oder beim Brutal Death Metal. Dass mir das sehr Spaß macht, ist auf jeden Fall, hat mir in der Beschäftigung, also ich habe mich in der Beschäftigung auf jeden Fall damit konfrontiert, was das zu bedeuten hat. Und natürlich, was das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel Techno oder Noise und sowas gehöre, dann ist ja schon dieses Geballer, also die Monotonie, die mir gefällt in Musik generell. Und was beim Brutal Death Metal, was interessant ist, seitdem ich den Text geschrieben habe ich mich auch sehr stark von dieser Musik entfernt. Nicht, weil ich denke, es musste es, sondern weil mir das vom Hören, Verhörvergnügen nicht mehr so viel Freude. Da ist jetzt eher sowas wie bei Black Metal, habe ich das, ist momentan etwas, was ich gerne höre, wo dann aber ein anderer Charakter mit der Präpositivität eingeht. Da ist es dann irgendwas Tiefes, dieses Schreiende, wo einem wiederum mehr Verzweiflung, mehr Emotionen drin ist. Und das gibt es beim Brutal Death Metal ja nicht, die ist ja irgendwie raus. Also das, da hat sich so irgendwie so ein eigener Geschmack so ein bisschen geändert. Worüber ich nachgedacht habe in letzter Zeit, und es gibt natürlich auch, seitdem ich den Text geschrieben habe, einige musikalische Entwicklungen von Bands, die ja auch schon an diesen Punkt gekommen sind und sich gefragt haben, was machen wir jetzt eigentlich noch? Und es gibt immer mehr Bands, die da so noch mehr Chaos in die Musik bringen. Also was ich spannend finde, ist natürlich diesen Kampf mit der eigenen Anpassung und da bringt der Brutal ja irgendwas auf den Punkt. Das kann man erstmal so feststellen, der reflektiert etwas. Und es gibt so ein paar Bands, so wie Deficiency, würde ich sagen, bei den neueren Alben oder auch Wormed, wo man auch merkt, dass die zum Beispiel, wo die Drummer dann irgendwie aus einer Jazz-Richtung oder sowas kommen, dass die da mehr Freiheit reinbringen durch mehr Chaos und auch es nicht so sehr mehr nur um diese reine Virtuosität im Sinne von Leistungssport geht, sondern mehr um Komposition. Und diese Momente, wenn man die mehr stärken würde, wo man auch mehr Freiheit zuließe, was zum Beispiel die konservative Spielart anging, also wenn man das zum Beispiel, ich dachte auch, man könnte, und es gibt ja auch ein paar Bands, die kommen aus der Punk-Richtung, die zumindest Grindcore und Noise miteinander verbinden. Da gibt es so Momente, würde ich sagen, wo man das, was der Brutal so ein bisschen mitbringt, an Konflikthaftem, dass man da die Möglichkeit hätte, dass man diese Anpassung oder diesen Konflikt zwischen organisch und maschinellen, dass man diesen Konflikt in musikalischen Prozessen und musikalischen Varianten halt noch stärker wie ausarbeiten könnte. Aber dann würde man den Brutal erstmal wahrscheinlich transzendieren, dann wäre es was anderes so, ja. Also was Abschließendes habe ich nicht so viel, ist eher so was ein Prozess des Nachdenkens darüber, ja.